Guten Morgen von mir auch. So, Entscheidungen treffen, ja. Entscheidungen treffen, auch darum geht es heute. Stellt euch mal vor, da draußen, auf dieser Seite ja da, nee, da ist er, da ist der Parkplatz. Da draußen wäre kein Parkplatz, sondern ein großer, wunderschöner Garten. Mit ganz vielen Obstbäumen. Stellt euch das einfach mal vor. Ne? Da draußen ein wunderschöner Obstgarten. Jetzt im Herbst kann man sich das ja, glaube ich, ganz gut vorstellen. Überall wachsen tolle Früchte, die richtig appetitlich aussehen. Und der Gärtnermeister, der sagt euch, dass ihr von allen Früchten essen dürft, nur von einem Baum nicht. Der sei nicht gut für euch. So. An welchen Baum würdet ihr denn wohl denken, wenn ihr in diesen Garten geht? An die, von denen ihr essen dürft, oder genau an den einen, von dem ihr nicht essen dürft? Ich schätze, die meisten von uns würden trotz des Verbots immer wieder an diesen einen Baum denken, von dem wir eben gerade nicht essen dürfen. Das wäre jedenfalls sehr menschlich und ich glaube, es geht uns so. Aber dann kommt auch noch jemand zu uns und flüstert uns ins Ohr, oh, der verbotene Baum, der ist gar nicht giftig. Seine Früchte, die sind lecker und die schmecken und die machen obendrein auch noch klug. Was würden wir dann wohl machen, wenn uns das noch jemand ins Ohr flüstert? Verhalten wir uns weiter an das Verbot des Gärtnermeisters? Oder gehen wir los, pflücken uns eine Frucht und sagen, einmal ist kein Mal. Ich kann doch mal ganz kurz naschen, das sieht doch so gut aus. Also ich glaube, bei uns würde die Neugier und die Habgier, die würden siegen. Ich habe so ein paar Nicken sehen eben gerade. Ich glaube, das ist so. Wir sind so gepolt. Also Habgier und Neugier würden siegen. Über Gehorsam. Wir hätten die falsche Entscheidung getroffen. Und genau das ist ja auch vor vielen tausend Jahren passiert im Garten Eden. Da hat Gott zu den ersten Menschen, zu Adam und Eva gesagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen, sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das war ein Zitat aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 16. Und dann kam die Schlange zu Eva und sagte zu ihr, und das steht ab Kapitel 3, Vers 1. 1. Mose, wer es mitlesen möchte, 1. Mose 3, ab Vers 1. Ganz am Anfang der Bibel. Ja, sollte Gott denn gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Gott hatte ausdrücklich befohlen, esst nicht von dem Baum. Und was tun die Menschen? Sie essen trotzdem davon. Wir haben es ja gemerkt, das steckt in uns drin. Dieser Ungehorsam. Und was war die Folge von diesem Ungehorsam? Verheerendes. Die Menschen sind von nun an von Gott getrennt durch die Sünde, vom Leben getrennt und der Liebe in Person getrennt. Sie müssen irgendwann sterben. Der Tod ist da. Und sie dürfen nicht mehr im Garten Eden leben, sondern auf dieser Welt mit all ihrer Mühsal, ihrem Leid und ihrem Tod. Durch diese falsche Entscheidung, durch diesen Ungehorsam. Was lernen wir von diesem Bericht? Wir Menschen sind ungehorsam. Und das passiert ganz, ganz schnell. Wir wollen unser eigener Herr sein, nach unseren eigenen Regeln leben und uns von niemandem was sagen lassen. Klingt das vielleicht vertraut? Jedenfalls, es ist brandaktuell. Auch jetzt sind wir Menschen immer noch so. Eine neue Studie sagt, dass Selbstverwirklichung das höchste Ziel für die Generation der 15- bis 30-Jährigen ist. Habe ich gerade gelesen, diese neue Studie. Also nicht die Studie selber, aber die Zusammenfassung. Nach eigenen Regeln leben, sich von niemandem was vorschreiben lassen. Welchen Platz hat da Gehorsam? Keinen. Gehorsam, das klingt nämlich in unseren Ohren altmodisch, verstaubt, uncool. Aber wir Älteren, wir brauchen uns gar nicht besser zu fühlen. Denn Ungehorsam haben die Jüngeren auch an uns gesehen. Also an jeder fasse sich an seine eigene Nase. Keiner von uns hat das Recht, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, wir sind alle gleich. In dieser Predigt möchte ich trotzdem über das Thema Gehorsam sprechen. Diesen Begriff, der scheinbar so alt und verstaubt ist und so unbeliebt. Gehorsam fällt schwer. Schon bei Adam und Eva, das haben wir ja gelesen. Und bei jedem von uns auch. Aber er bringt Segen, er bringt Leben, er bringt Segen. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele in der Bibel an. Was ist Gehorsam? Und welche Folgen hat er? Ist er leicht zu lernen? Die Menschen leben also nach dem Sündenfall getrennt von Gott. Und die meisten tun, was Gott nicht gefällt. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die trotzdem das tun, was Gott will, die ihm gehorchen. Zu ihnen gehört Abraham. Gott hat ihm gesagt, er solle seine Heimat verlassen und in ein Land ziehen, das er ihm zeigen will. Und Abraham, er zieht los. Das ist echt Gehorsam. Stellen wir uns einfach mal vor, Gott sagt, wir sollen Lichtenau oder den Ort, wo wir wohnen, verlassen. In ein Land, das wir gar nicht kennen, wo wir noch nie waren. Wir wissen auch nicht, wie es dort aussieht. Gott sagt das aber zu uns, er möchte das von uns. Das ist ein richtiger Schritt, das ist ein Vertrauensschritt. Gott mutet Abraham ganz schön viel zu. Aber Abraham tut's, er gehorcht. Er gehorcht. Aber es kommt für ihn noch schwerer. Nicht nur eine neue Heimat muss er jetzt finden, denn Gott will, dass Abraham seinen einzigen Sohn opfert. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22, Abvers 2. 1. Mose 22, Abvers 2. Und Gott sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Also diese Geschichte, die geht mir wirklich immer, immer unter die Haut, wenn ich sie lese. Sie fühlt sich richtig unangenehm an. Ich denke immer, wie schrecklich. Abraham hat so lange darauf gewartet, dass ihm seine Frau Sarah einen Sohn schenkt. Dann ist er da, dann ist Isaak da und jetzt soll er ihn opfern. Er soll ihn eigenhändig töten. Das ist das Gegenteil von dem, was Abraham möchte. Er will doch seinen Sohn behalten und jetzt soll er ihn opfern. Gott mutet ihm ganz schön was zu. Aber schaut mal, was Abraham macht. Er stand früh am Morgen auf, holt Isaak und geht los. Er gehorcht. Er gehorcht tatsächlich. Und dann wird es dramatisch. Ich lese weiter ab Vers 7. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und die gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Das ist Gehorsam in seiner extremsten Form. Mehr kann man gar nicht opfern als das, was einem am liebsten ist. Gott sagt Abraham, er solle genau das tun. Und Abraham tut's. Wenn wir diese Geschichte hören, was denken wir da? Nein, lieber Gott, nicht gehorchen. Der ist grausam und will nicht, was gut für mich ist. Ich mache lieber doch das, was ich will. Damit fahre ich besser. Denken wir das? Das wäre wieder menschlich. Aber Abraham ist anders. Warum gehorcht er scheinbar ohne Widerspruch, ohne zu klagen? Die Antwort darauf, die steht im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 11, Abvers 17. Da steht die Antwort. Hebräer 11, Abvers 17. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Abraham kannte Gott. Gott hatte ihm viel versprochen, gutes Land, Versprechen gehalten, einen Sohn, obwohl er schon alt war und seine Frau auch, Versprechen gehalten. Gott ist zuverlässig und jetzt will Gott, dass Abraham Isaak opfert, aber Abraham glaubt, dass Gott alles kann, auch den toten Isaak wieder zum Leben erwecken. Und dass Gott sein Versprechen, dass Isaak viele Nachkommen haben wird, einhält. Das glaubt Abraham. Er vertraut Gott. Darum gehorcht er, weil er Gott vertraut. Koste es, was es wolle. Und das ist ganz wichtig, daraus kann ich viel lernen. Vertraue Gott und gehorche, koste es, was es wolle. Es lohnt sich nämlich. Dieser Bericht von Abrahams Gehorsam hat nämlich ein Happy End. Ich lese weiter im ersten Buch Mose, Kapitel 22, Abvers 11. Er hat das Messer in der Hand und will Isaak schlachten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel: Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Und dann heißt es weiter ab Vers 15, dann rief der Engel des Herrn noch einmal vom Himmel Abraham zu: Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Was für ein Versprechen. Weil Abraham gehorsam war, hat er viele Nachkommen. Durch ihn ist schließlich dann auch das Volk Israel entstanden. Und das gibt es ja auch noch heute, fast 4000 Jahre später. Und durch Jesus gehören Christen auch zu Gottes Volk. Damit sind wir quasi auch Nachkommen Abrahams, wenn wir an Jesus glauben, unseren Herrn und Erlöser. Weil Abraham Gott vertraute, weil er ihm gehorchte, dürfen wir Gott auch gehorchen, dürfen wir zu ihm gehören. Was für ein Geschenk und was für ein Segen über tausende von Jahren für Abermillionen Menschen, weil Abraham in dieser Sekunde oder in dieser Zeit Gott gehorchte, koste es, was es wolle. Deswegen sitzen wir überhaupt hier. Wir säßen nicht hier, hätte Abraham nicht gehört. Das ist keine Geschichte aus dem Märchenland. Das ist Realität. Und sie wirkt noch heute segensreich für uns. Deswegen sind wir überhaupt bei Gott, deswegen sind wir auch hier. Das ist brandaktuell. Aus dieser Geschichte, da lerne ich, da lernen wir, Gehorsam bringt Segen, unendlich viel Segen. Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Dieser Gehorsamssegen breitet sich aus. Gehorsamssegen hat immer die Neigung, sich auszubreiten. Das lerne ich hier. Aber Gottes Geschichte mit uns Menschen geht ja noch weiter. Mose zum Beispiel, Mose gehorcht auch Gott und führt das Volk Israel aus der Sklaverei in die Freiheit, obwohl er erst gezögert hat, aber dann gehorcht er. Und dann ziehen die Israeliten los ins gelobte Land. Noch ein Beispiel für Gehorsam, der unendlich viel Segen bringt. Die Israeliten ziehen aus der Sklaverei und sind jetzt frei. Sie sind frei und folgen Mose in die Wüste auf dem Weg ins heutige Israel, in ihr gelobtes Land. Aber jetzt passiert etwas sehr Menschliches, schon wieder. Leider. Denn der Ungehorsam schlägt wieder zu. Mose ist auf den Berg Sinai gestiegen. Dort spricht er mit Gott und der Herr gibt ihm die 10 Gebote. Und noch viel mehr Anweisungen, aber wir heute denken natürlich vor allem an diese 10 Gebote, die berühmten 10 Gebote. Und was ist das erste Gebot? Es steht im 2. Buch Mose, Kapitel 20, Abvers 2. 2. Mose 20, Abvers 2, das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Das ist das erste Gebot und ich fasse die anderen mal ganz schnell zusammen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Das sind die 10 Gebote. Ihnen sollen auch wir gehorchen. Aber wie schwer ist das, wenn wir nämlich genauer mal drüber nachdenken? Ehebruch, das ist nämlich schon, wenn wir den Ehepartner eines anderen bloß in Gedanken begehren. Das sagt nämlich Jesus Christus. Bloß in Gedanken begehren. Ehebruch. Gebot gebrochen. Wir sind auch ungehorsam, wenn wir in Gedanken den Besitz eines anderen gerne hätten. Und so weiter. Schon das, ungehorsam. Schauen wir uns an, was passiert, während Mose auf dem Berg Sinai mit Gott spricht. Gott hat gerade gesagt, wirklich gerade gesagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und du sollst dir kein Götzenbild machen. Und dann passiert das. Ich lese aus dem 2. Mose 32, Abvers 1. Wir springen heute immer weiter durch die Bibel. 2. Mose 32, Abvers 1. 32, 1. Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Da entgegnete Aaron, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie zu mir. Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbs anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Als Aaron das sah, errichtete er einen Altar vor dem Kalb und verkündete, morgen feiern wir hier ein Fest für den Herrn. Am nächsten Morgen standen die Israeliten früh auf, um Brandopfer und Friedensopfer darzubringen. Danach setzten sie sich, um zu essen und zu trinken und feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Schlimmer geht's nicht. Die Israeliten beten einen Götzen an, obwohl Gott sie durchs Meer geführt hat und ganz viele Wunder für sie getan hat. und ihnen gerade geboten hat, genau das nicht zu tun. Aber sie tun es und daraus entsteht viel Leid. 3000 Israeliten wurden anschließend zur Strafe getötet. Aber wir brauchen uns nicht besser zu fühlen als die Israeliten damals. Uns könnte das auch passieren. Denn wir sind Menschen, Gehorsam ist uns nicht in die Wiege gelegt, haben wir ja gerade am Anfang schon gesehen. Die Menschen haben heute ganz viele Götzen. Kein goldenes Kalb, aber ganz viele andere. Geld, Reichtum, Macht, das sind Götzen. Aber schauen wir mal auf unseren Alltag. Selbstverwirklichung ist auch ein Götze. Wir glauben, dass die Welt sich um uns drehen muss. Ich muss das tun, was ich will, nur das ist gut für mich. Und alle anderen müssen mir dienen, damit ich meine Wünsche erfüllen kann. Denken wir das manchmal? Das ist jedenfalls das, was Selbstverwirklichung im Kern letztlich bedeutet. Selbstvergötzung. Ich bin mein eigener Gott. Ich mache meine eigenen Regeln. Keiner kann mir was vorschreiben. In unserer Gesellschaft höre ich immer wieder diese Sätze. Ich bestimme, ob mein Kind geboren werden darf oder nicht. Ich bestimme, ob ich ein Mann oder eine Frau sein will. Das kann ich ja auch beinahe beliebig jetzt ändern nach dem neuen Selbstbestimmungsgesetz. Ein kleiner Einschub. Wir können unsere Politiker, die sowas beschlossen haben, zwar kritisieren, aber wir sollen für sie beten. Wir sollen ihnen Gutes tun, indem wir für sie beten. Das ist ein ausdrückliches Gebot Gottes. Erheben wir uns nicht über sie, beten wir für sie. Auch das ist Gehorsam, aber das, wie gesagt, nur nebenbei. Also, Selbstbestimmungsgesetz. Ich höre auch immer wieder, dass ich bestimme, wann ich sterbe. Wenn ich will, nehme ich einfach Sterbehilfe in Anspruch und der andere dient mir dann, dass ich sterben kann. Vielleicht bin ich ja altmodisch, aber für mich klingt das alles wirklich unerträglich. Gott hat uns erschaffen und er hat uns gut erschaffen. Wir sollen Gott gehorchen und ihm danken, dass wir von ihm wirklich gut erschaffen worden sind, als sein Ebenbild. In dem Psalmen steht das, wir sind wunderbar geschaffen. Und wir gehorchen Gott, unserem Schöpfer, wenn wir ihm dafür danken, dass wir so wunderbar geschaffen sind. Wir müssen uns nicht verändern. Wir sind nicht falsch. Wir sind genau richtig. Wir können zufrieden sein und nicht unzufrieden. Geben wir Gott die Ehre und schaffen wir uns keine selbstgefertigten Götzen, denn die machen uns nicht satt. Je mehr wir uns selber verwirklichen wollen, desto hungriger werden wir. Das hat nie ein Ende, denn diese Leere in unserer Seele, die wollen wir immer mehr füllen, mit immer mehr Geld, immer mehr Surfen im Internet, immer mehr Wünschen, die wir uns erfüllen müssen, immer mehr, immer mehr. Das nimmt kein Ende. Laut der neuen Studie, die ich eben mal zitiert habe, fühlen sich die Hälfte der 15- bis 30-jährigen Menschen in Deutschland einsam. Jeder Zweite leidet unter Einsamkeit. Das ist doch schlimm. Eins weiß ich jedenfalls. Wenn ich mich ständig selber in den Mittelpunkt stelle, von allem, dann werde ich einsam. Echte Freundschaften, echte Liebe, das ist dann gar nicht möglich, wenn ich mich immer nur selber in den Mittelpunkt stelle und sage, ich muss mich selber verwirklichen. Das ist dann nicht möglich. Selbstverwirklichung macht einsam. Wenn ich niemandem gehorchen will, macht mich das einsam. Gehorchen wir Gott. Er ist unser Herr. Götzen ziehen uns in die Tiefe, in die Einsamkeit. Gott ist unendlich groß und unfassbar. Das sehen wir jetzt. Mose hat nämlich mit Gott direkt gesprochen. Und er hatte eine Bitte an den Herrn. Mose wünscht sich, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er will Gottes Herrlichkeit mit eigenen Augen sehen. Und der Herr antwortet ihm. Ich lese jetzt aus dem 2. Mose, Kapitel 33, Abvers 20. Gott spricht, mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Dann fuhr der Herr fort, stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen, und du wirst mir hinterher sehen, mein Gesicht aber kann niemand sehen. Wenn Mose Gottes Gesicht gesehen hätte, wäre er sofort gestorben. Was sehen wir hier? Gott ist kein alter Mann, der alle fünfe gerade sein lässt. Ach, den kann ich ja mal vergessen. Gott ist ein großer, ein heiliger Gott, der nicht mit sich spaßen lässt. Er sagt selbst, er sei ein Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet, auch nicht unsere Götzen. Gehorchen wir diesem herrlichen, diesem riesengroßen Gott, das ist besser für uns und bringt uns Segen und Frieden. Gott ist majestätisch. Das lerne ich, er ist eine Majestät. Aber er hat auch etwas anderes getan. Er hat sich nämlich, dieser riesengroße Gott hat sich nämlich ganz klein gemacht. Er ist selber zu uns gekommen, als Mensch, in Jesus, um die Kluft zwischen ihm und uns zu überbrücken. Er will uns nämlich bei sich haben. Er weiß doch, dass wir sterben, wenn er kommt. Aber er will uns trotzdem bei sich haben. Und er gibt uns die Kraft, ihm zu gehorchen. Er selber. Und nicht nur das. Er will uns durch Jesus Christus auch Freude geben und nennt uns Freunde. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Abvers 10. Johannes 15, Abvers 10. Jesus sagt, wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Das ist Gottes Gebot an uns, dass wir uns so untereinander lieben, wie Jesus uns liebt. Und Jesus hat sein Leben für uns geopfert, damit wir zu Gott, dem Vater, kommen können. Selbstlose Liebe. So zu lieben, dass man sogar bereit wäre, für den anderen zu sterben. Merkt ihr was? Das ist das genaue Gegenteil von Selbstverwirklichung. Bei ihr geht es nur um mich und meine Wünsche. Jesu Liebe aber denkt zuerst an den anderen. Das klingt wirklich schwer. Aber was schenkt uns Jesus denn dafür? Freude. Freude. Er möchte, dass alle, die ihm gehorchen, voller Freude sind und voller Liebe. Da ist die Leere nämlich gefüllt. Da hat die Einsamkeit keinen Platz mehr. Die wird gefüllt mit Freude und mit Liebe. Immer mehr aus Gottes Fülle. Und das ist die Frucht des Gehorsams. Wir sollen nicht vor Gott zittern. Er ist zwar heilig, er ist riesengroß, aber wir sollen nicht vor ihm zittern. Wir brauchen nicht vor ihm zu zittern. Durch Jesus sind wir bei ihm. Wir gehorchen, aber nicht wie Sklaven, die sich vor der Peitsche ihres Herrn fürchten, sondern wir sollen Gott gehorchen, weil wir wissen, dass er uns unendlich liebt. Das ist der Grund für Gehorsam. Wir haben da jemanden, der uns unendlich liebt, und zwar so sehr, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat. Abraham musste das gar nicht. Der brauchte Isaak dann doch nicht zu opfern. Gott hat es aber selber getan. Er hat seinen Sohn Jesus, sein Liebstes, geopfert für dich und für mich. Gott hat es getan. Er hat es auf sich genommen. Hätte er sich selber verwirklicht, dann wären wir alle in der Hölle gelandet. Dann säßen wir auch nicht hier. Niemand liebt uns so wie er. Und das ist der Kern des Gehorsams, das ist Liebe. Wenn wir Gott gehorchen, die 10 Gebote halten und uns nach der Liebe ausstrecken, dann kommt er zu uns. Jesus sagt im Johannesevangelium 14, Abvers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Geist der Wahrheit. Wir können diese selbstlose Liebe, von der ich gesprochen habe und von der Jesus spricht, wir können diese selbstlose Liebe nicht von uns aus produzieren. Ich kann zwar sagen, Jens, lieb mal endlich. Aber das wird gar nichts nützen. Zum Scheitern verurteilt. Gott weiß das. Und deshalb schickt er uns sich selbst. Der Heilige Geist ist ja ein Teil von Gott. Und er, der Heilige Geist, führt und leitet uns, er gibt uns Rat, er tritt für uns ein. Und in ihm ist diese unendliche Liebe und Gott schickt sie uns in uns hinein. Keine Produktion, wir brauchen sie nicht zu produzieren. Gott schenkt sie uns durch den Heiligen Geist und senkt sie in uns hinein. Bitten wir Gott, dass er unsere Sucht nach Selbstverwirklichung immer kleiner macht, damit in uns Platz für diese Liebe ist, die Gott in uns hineinsenkt. Wenn wir ihm gehorchen, dann tun wir uns letztlich selber etwas Gutes und wir breiten Gottes Segen aus, auch auf unsere Mitmenschen, sogar auf unsere Kinder, auf unsere Enkel, auf unsere Urenkel, auf alle unsere Nachkommen, das sehen wir ja bei Abraham. Dieser Gehorsamssegen, der breitet sich immer aus, das ist ihm in die DNA gelegt. Gehorsamssegen breitet sich immer aus. Und Abraham, er hatte diese Liebe, die sogar das Liebste opfert und Gott hat ihn dafür reich gesegnet und alle seine Nachkommen. Wir dürfen Gott vertrauen, wir dürfen wirklich ihm vertrauen und wir sollen ihm gehorchen, weil nur er uns wirklich satt macht, er macht satt. Gehorsam bringt uns, und das ist das Schöne, und das will ich zum Abschluss sagen, Gehorsam bringt uns in die Gegenwart Gottes. Und seine Gegenwart ist schöner, Gottes Gegenwart ist schöner als alles, was wir uns überhaupt jemals vorstellen können. Sie ist unendlich kostbar. Lasst uns gehorchen. Das bringt uns und den anderen Leben. Und nur so können wir Gott sehen, wie er wirklich ist. Gehorsam bringt uns in Gottes heilende, liebende, allumfassende Gegenwart, der alle unseren Mangel füllen wird. Wir brauchen ihn nicht zu füllen. Wir können ihn nicht füllen. Gott füllt ihn uns. Kommen wir zu ihm. Kommen wir zu ihm. Er ist das Licht, das Leben und die Liebe. Gehorchen wir ihm. Das bringt uns in seine Gegenwart. Amen.